Der Sonntag, den wir heute haben, der Sonntag Exaudi, steht unter dem Thema Abschied. Und im Evangelium für diesen Sonntag geht es um die Vorbereitung eines Abschiedes. Das soll heute der Predigttext sein. Ich lese den ersten Teil des Predigttextes aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 16, ab Vers 4b. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Soweit dieser erste Teil. Weil ich das zu euch geredet habe, sagt hier Jesus seinen Jüngern, weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Ein Evangelium, das mit Traurigkeit anfängt. Und der Grund ist, eine Trennung steht bevor. Ein Abschied wird angekündigt. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ein Abschied. Und dieser Abschnitt gehört zu drei Kapiteln im Johannesevangelium, die nennt man die Abschiedsreden, weil sie aus dieser Situation des Abschieds herausgesprochen sind und weil das immer wieder Thema ist. Die Trennung von Jesus steht bevor. Der war bisher ihr Freund, ihr Lehrer, ihr Beistand. Er hat in ihnen eine neue Zuversicht geweckt. Er hat sie hinterfragt. Er hat ihr Leben in neue Bahnen gelenkt, hat ihnen einen Halt gegeben. Und stattdessen steht jetzt eine ungewisse Zukunft bevor, die ganz anders sein wird. Das bisherige war ihnen Heimat geworden. Und jetzt kommt etwas anderes, was sie sich noch nicht so richtig vorstellen können, wie das sein wird. Und das weckt Unsicherheit, Angst, vielleicht auch Zweifel, ob Jesus sich das so richtig überlegt hat, ob das denn wirklich sein muss. Und auf jeden Fall aber Trauer, Traurigkeit. Das ist der Schmerz, wenn ein geliebter Mensch weggeht oder wenn ein geliebter Mensch uns genommen wird. Und in diesem Fall kommt noch etwas dazu. Wenn Jesus geht, dann sind sie auch von Gott irgendwie wieder abgeschnitten. Jesus, der Sohn, hat ihnen Gott, den Vater, verständlich gemacht. In ihm sind sie Gott begegnet. Und die Frage ist, bricht das jetzt ab? Das, was die Jünger hier erleben, ist eine Situation, die wir so nicht erlebt haben. Wir alle haben Jesus nicht als Mensch erlebt. Wir sind nie mit ihm durchs Land gezogen. Wir haben ihm nicht unmittelbar zugehört. Wir haben nicht zusammen gegessen, konnten nicht nachfragen, wenn etwas unklar war, konnten ihn nicht beobachten. Und insofern können wir auch nicht erleben, wie das ist, wenn das plötzlich zu Ende sein soll. Aber ich denke, wir können trotzdem etwas davon nachempfinden. Vielleicht haben viele von euch schon mal gedacht, ist doch eigentlich schade, dass ich das so direkt nie erlebt habe. Das wäre doch mal toll, eine Zeitreise zu machen und Jesus mal leibhaftig zu begegnen. Vielleicht wenigstens in der Menge zu stehen und zuzugucken und zuzuhören. Und wäre nicht vieles einfacher, wenn Jesus in unserer Mitte wäre, wenn wir ihn direkt fragen könnten, wie hast du das gemeint? Dann bräuchten wir nicht mehr so oft hin und her überlegen und diskutieren, was will er jetzt von mir? Was will er denn jetzt von uns? dann passiert es vielleicht auch nicht mehr so oft, dass ich meine eigenen Wünsche für seine halte und für Gottes Willen. Aber das geht nicht. Das werde ich, das wirst du so nie erleben. Schade. Die Jünger, die kannten das anders. Die waren dabei. 3 Jahre mit ihm zusammen, die hatten sich dran gewöhnt. Und anders als wir, wussten die gar nicht, wie das ohne gehen soll. Ob das überhaupt geht. Und da hat sie erstmal der Jammer gepackt. Und das greift Jesus auf. Weil ich das zu euch geredet habe, sagt er, ist euer Herz voll Traurigkeit. Er erspart ihnen das nicht. Er ist offen zu ihnen, mutet ihnen die Realität zu. Obwohl er das spürt, dass sie das schwer ankommt. Er sagt, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Die Härte der Realität ersparen, das macht er nicht. Er wird weggehen, das ist so. Es wird sich vieles ändern, es wird ganz anders werden. Vieles wird ungewohnt sein und Sie können sich es jetzt noch nicht vorstellen. Und dann folgt ja ein Stattdessen, dann kommt ja die positive Seite der Medaille. Aber ich will jetzt nicht zu schnell dorthin wechseln, sondern erstmal auf dieser Seite bleiben. Jesus geht weg. Es gibt eine Trennung, es gibt Abschied. Wir haben nicht die Chance, ihn zu sehen oder wenigstens einmal im Leben nach St. Weiß wohin zu reisen und ihn wenigstens von Weitem zu sehen. Und wenn wir vom auferstandenen Jesus reden, dann pflegen wir das auch nicht zu betonen, diese Seite. Dann sagen wir, dass er verborgen mit uns ist. Wenn wir die Emmaus-Geschichte hören, von den 2 Jüngern, die ihn unterwegs getroffen haben und erst später erkannt haben, dann mit der Pointe, dass Jesus schon bei ihnen verborgen ist, als sie ihn noch gar nicht erkannt haben, bis ihnen dann die Augen aufgehen. Und weniger betonen wir, dass es am Schluss heißt, und er verschwand vor ihnen, ist er gleich wieder weg. Oder im Abendmahl, da legen wir den Ton darauf, dass wir uns Jesus vergegenwärtigen in dem, was er für uns getan hat. Da geht es um seine Gegenwart. Es geht aber im Abendmahl genauso um seine Abwesenheit. Wenn er nämlich da wäre, bräuchten wir das Abendmahl nicht in dieser Form, in den Zeichen von Brot und Wein, um uns an ihn zu erinnern, um uns das zu vergegenwärtigen, dass er weggegangen ist. Das Abendmahl ist das Vermächtnis von dem, der von uns weggegangen ist. Wir feiern es, solange er abwesend ist, beziehungsweise, wie wir es in den Einsetzungsworten immer hören, bis er kommt. Also Abschied von Jesus. Und wie gesagt, Jesus merkt das, dass die Jünger darüber traurig sind, was er da zu ihnen spricht. Und er spricht das auch an und er kommentiert es auf eine ganz ungewöhnliche Weise. Er sagt, euer Herz ist voll Trauer, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut für euch. Was soll jetzt das? Hält er das jetzt selber nicht aus, dieses Schwierige? Versucht er das runterzuspielen? Doch nicht so schlimm. Überlegt doch mal, vielleicht hat es ja sogar sein Gutes. Ist das ein Versuch, sie zu trösten? Will er die harte Realität jetzt doch lieber zur Seite schieben und nicht mehr so genau hingucken? Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Das kann doch nicht stimmen, das klingt unglaublich. Und deshalb sagt er es auch nicht einfach nur so. Er merkt, dass sie das kaum glauben können und er bestärkt es noch einmal. Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Das war jetzt die negative Seite. Jesus geht weg. Für uns ist er weg, wir kennen es nicht anders, jedenfalls in dieser menschlichen Form. Für die Jünger ist er jetzt nicht mehr unter ihnen oder wird es bald so sein. Und das Gute ist, Jesus hat mehr zu bieten als nur den Verweis auf Erinnerung. nach dem Muster, okay, wenn ich weg bin, dann seid ihr auf euch gestellt. Aber nur Mut, ihr schafft das schon. Denkt immer einfach an das, was ihr bei mir gelernt habt. Und dann wird es schon gehen. Jesus hat mehr zu bieten als das, als Erinnerung. Wobei die auch schon etwas sehr Wertvolles ist, aber es gibt mehr. Und das ist ungeheuer wichtig für uns. Eine verlassene, auf sich gestellte Kirche, die nur von der Vergangenheit lebt, das wäre eine ärmliche Sache. Die wäre übel dran. Aber so ist es eben nicht. Und das ist der Punkt bei dem, was Jesus hier seinen Leuten sagt. Er sagt ihnen gewissermaßen, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die schlechte haben wir eben gehört, ich muss wieder weg. Und dann kommt die gute. Ihr verliert nicht nur etwas, ihr gewinnt auch etwas. Und was ihr gewinnt, das ist mehr als das, was ihr verliert. Und deswegen ist es gut für euch, wenn ich gehe. Nochmal Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, Jesus geht, aber er schickt jemand anderen, einen Beistand, sagt er hier, eine Art Stellvertreter. Okay, sie werden also nicht alleine sein. Die Verbindung zu Gott wird nicht abreißen. Das ist schon mal gut. Aber trotzdem zu sagen, das ist gut für euch, der da kommt, der Stellvertreter, der ist noch besser als Jesus selbst, das ist schon etwas gewagt. Wenn wir uns das vorstellen, wie wertvoll es für uns wäre, den irdischen Jesus einmal zu sehen, zu treffen, zu sprechen, was da mancher dafür geben würde. Und hier sagt uns Jesus, ja sicher, das ist ein Verlust, aber den ich euch schicken werde, der, wenn der kommt, das ist noch besser für euch. Das ist noch wertvoller. Und ich vermute, dass die Jünger an dieser Stelle sehr gespannt waren, von wem spricht Jesus hier? Das ist ja so eine Sache mit Nachfolgern. Besonders wenn jemand seine Sache sehr gut gemacht hat und die Menschen sehr bewegt hat, wenn sich Menschen durch ihn verändert haben. Und dann wird sich doch umso schwerer jemand finden, der davor bestehen kann, der bereit ist, das so fortzusetzen. Und der wird es schwer haben, dass die Leute mit ihm zufrieden sind. Die werden immer alles an diesem Vorgänger messen. Und wie das so beim menschlichen Gedächtnis ist, sind die nicht so, die Seiten, die vielleicht man nicht so geschätzt hat am Vorgänger, die werden dann schnell vergessen. Man erinnert sich nur noch an das Gute. Und das ist dann die Messlatte für den Nachfolger. Und nun das. Jesus, den die Jünger bewundert haben, der Gott so gut kannte wie kein anderer, der stellt nun einen Nachfolger in Aussicht. Und er sagt, der ist so gut, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst würde der nicht kommen. Klar, dass die Jünger nur extrem gespannt sind, dass sie das kaum glauben können. Vielleicht haben sie sich untereinander angeguckt, wen meint er wohl? Am ehesten wohl Petrus, aber den kann er ja nicht meinen, der ist ja schon da. Also jemand, den wir noch nicht kennen? Nun red schon weiter. Ich lese den zweiten Teil des Evangeliums für heute ab Vers 8. Da spricht Jesus weiter, und wenn er kommt, wird er die Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Über das Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Aha, der Nachfolger, von dem Jesus redet, das ist kein Mensch, das ist ein anderes Wesen. Aber auch nicht jemand ganz anderes, sondern sehr eng mit Jesus verbunden. In gewisser Weise fast Jesus selbst, nur in andere Gestalt. Der Geist der Wahrheit nennt er ihn. Und tatsächlich, das, was er hier sagt, macht deutlich, da geht dann manches, was jetzt nicht geht. Jesus als Mensch unter Menschen, da konnten ihm nur wenige begegnen zur gleichen Zeit. Er kann nur an einem Ort zur Zeit sein. Und dann, wenn dieser Beistand kommt, dann kann er durch den Heiligen Geist zu jeder Zeit an allen Orten sein. Und er ist seinen Jüngern dann näher, als er es vorher sein konnte, weil er dann direkt in ihren Herzen wohnt. Jesus ist ihnen gegenüber und er kommt. Den Geist werden sie in sich haben und der ist dann schon da. Und er wird dafür sorgen, dass sie nicht abgeschnitten sind von Gott, wenn Jesus geht. Also keine Notlösung, besser als gar nichts, sondern Jesus sagt, das ist gut für euch. Das ist ein Wechsel, von dem ihr profitieren werdet. Und genau genommen verliert ihr mich nicht. Denn der Heilige Geist, der macht nicht sein eigenes Ding, der schöpft aus dem, was ich gesagt habe, aus dem, was ich getan habe. Und er bringt das zusammen mit eurer Gegenwart, in der ihr dann sein werdet jeweils. Er bringt das zusammen mit der Situation, in der ihr gerade steckt, sodass das immer wieder neu sein wird, was ich gesagt habe, dass euch das immer wieder neu ansprechen wird. Paraklet hat Jesus diesen Nachfolger genannt. So heißt es nur bei Johannes. Das heißt eigentlich ein Beistand, einer, der herbeigerufen wird. Wenn jemand in Not ist und unbedingt es selber nicht schafft und er ruft um Hilfe und dann kommt einer. Das ist ein Beistand. Oder wenn jemand beschuldigt wird und kommt in eine Situation, wo die anderen sagen, du bist schuld, du musst dafür büßen. Und dann gibt es einen Richter. Der steht da oben, der wird das Urteil sprechen. Und dann, wie gut ist es dann, wenn dann jemand da ist, der für einen spricht? Ein Anwalt, ein Verteidiger. Das bedeutet dieses Wort auch. Einer, der für euch spricht, wenn ihr beschuldigt wird, wenn die anderen gegen euch sind. All diese Funktionen, das wird der Kommende für Jesus, für Jesu Leute haben. Was wird er für sie tun? Er wird ihnen beistehen, er wird sie verteidigen. Er wird ihnen helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Und das erklärt er dann in diesem zweiten Teil, was dieser Beistand tut, der sonst in der Bibel Gottes Geist genannt wird oder Heiliger Geist. Der wird euch helfen nach außen gegenüber eurer Umwelt. Wenn ihr unter Druck geraten werdet, dann hilft er euch in seiner Funktion als Anwalt, als Verteidiger. Und wenn ihr den Leuten klar machen wollt, wer Jesus ist und dass sie ihn brauchen, dann habt ihr da nicht nur eure eigenen Überzeugungskräfte, sondern einen Helfer, der überzeugen kann. Vers 8. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das sind grundlegende Dinge, bei denen der Heilige Geist Aufdeckungsarbeit leistet. Dinge, die oft verzerrt werden, bei denen Halbwahrheiten geredet werden, bei denen Irrtümer die Bühne beherrschen. Hier hilft der Heilige Geist, das aufzudecken und ans Licht zu bringen, worum es da eigentlich geht. Sünde, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Was ist Sünde? Zu schnell gefahren, ein Stück Sahnetorte, obwohl ich eigentlich Gemüse hätte essen wollen. Oder etwas Böses tun, die Gebote nicht halten, kann denn Liebe Sünde sein? Was alles so unterwegs ist zu diesem Begriff. Und der Heilige Geist öffnet die Augen dafür, was Sünde ist. Nicht glauben an Jesus, das ist der Kern. Wenn Gott uns seine Hand hinhält, dann zumachen, diese Hand ignorieren. Das ignorieren, was Jesus das Leben gekostet hat. und getrennt leben von ihm, ohne Gott. Das ist Sünde. Obwohl ein Ausweg gezeigt wird, bewusst im Irrtum bleiben. Und dass dann so ohne Gott auch vieles andere schiefläuft, das ist auch richtig. Das sind dann die Symptome, das sind dann die Folgen. Und das kriegt man nicht hin mit guten Argumenten. Um das zu erkennen, braucht es den Geist Gottes. Und wo immer ein Mensch das erkennt, dass er umkehren will zu Gott, da hat der Geist Gottes gewirkt. Und über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Gerechtigkeit. Jesus wird vor Gericht gestellt und das Urteil lautet schuldig. Gott aber urteilt anders. Er sagt unschuldig. Und er nimmt Jesus bei sich auf. Jesus ist im Recht. Gerechtigkeit. Und dass Gott Jesus annimmt, bedeutet, dass er auch uns annimmt. Dass Jesus im Recht ist, ist auch unser Recht. Gerechtigkeit. Und über das Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Wer ohne Gott bleiben will, den zwingt er nicht. Aber der wird eben dann auch ohne Gott bleiben. Das ist das Gericht. Und das alles aufzudecken, das macht der Beistand, das macht der Geist Gottes. Hilfe nach außen und Hilfe nach innen. Er wird Jesu Schülern die Zukunft erschließen. Ich habe euch noch viel zu sagen, sagt Jesus, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Er kann ihnen das in dem Moment unmöglich alles sagen, was zu sagen ist. Er kann sie nicht auf alles vorbereiten. So viel können sie gar nicht verstehen, so viel können sie sich nicht merken. Auf Vorrat und man hat es dann, wenn es kommt. Das funktioniert oft nicht. Aber das muss es auch nicht. Denn wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Das heißt, das ist ein Weg. Das, was vor euch liegt, ist ein Weg. Wörtlich steht hier, der wird euch in alle Wahrheit wegführen. Das heißt, Schritt für Schritt. Das Leben als Christ ist ein Wagnis. Das ist auch ein Gehen ins Unbekannte. Immer wieder einmal auch herausgehen aus Vertrautem und in etwas Neues hinein, was ich noch nicht kenne. Ihr werdet nicht stehen bleiben. Ihr werdet nicht auf der Stelle treten. Ihr werdet weitergehen, vorwärts gehen. Und ihr seid dabei nicht allein. Ihr werdet einen Wegführer haben, den Geist, der euch in die Wahrheit führt. Schritt für Schritt. Das Geheimnis einer geistlichen, einer christlichen Existenz, es ist eine geleitete Existenz. Deshalb ist Hören dabei so wichtig. Hören darauf, wohin der Geist den Weg führen will. Geleitetes Leben. Der Heilige Geist erschließt uns die Zukunft, er öffnet uns den Blick nach vorn. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der macht die Zukunft schmackhaft, der macht neugierig. Der stellt die, mit denen er verbunden ist, auf einen Weg der Hoffnung. Auf eine positive Erwartung für das, was kommt. Und er führt uns Jesus vor Augen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Das ist ja ein Gefühl, das viele Menschen hin und wieder haben. An meinem Leben muss ich etwas ändern. Aber was eigentlich? Was möchte Gott von mir, dass ich ändere? Wenn ein Mensch Christ wird, dann besteht die grundlegende Änderung darin, dass er sein Leben auf Christus ausrichtet. Dass ich Jesus nicht nur als eine historische Figur sehe, sondern als eine lebendige Realität erfahre. Das bewirkt der Heilige Geist. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Er wird mich ins Licht setzen, in die Mitte. Wenn irgendein Gefühl an euch reißt, wenn eine Entscheidung zu treffen ist, dann zu erkennen, ach, da ist ja Jesus. Da ist eine Richtung. Da dann immer dran erinnert zu werden. Das macht dieser Beistand. Ein Weg nach Pfingsten, merken wir, auf den die Jünger hier vorbereitet werden. Und dieser Weg nach Pfingsten ist dort, wo Menschen Jesus mehr und mehr lieb gewinnen, wo sie Glauben fassen, wo Menschen sich von Gott leiten lassen, wo sie anfangen, über ihren eigenen Schatten zu springen und unter dem Einsatz von Zeit und Fantasie und Geld und Liebe und Gebet dafür sorgen, dass Gottes Reich wächst. Lassen wir uns davon berühren, lassen wir uns inspirieren von dem Geist, der der Ängstlichkeit den Abschied gibt, der uns mit Mut erfüllt für einen guten Weg, den Gott mit uns gehen will. Amen.